Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Hohemer. Ich bin CEO der Polytec Holding AG.
Guten Morgen nach Österreich, hier ist Andreas Groß vom Börsenradio. Die Polytec Group, ein österreichischer Automobilzulieferer und Kunststoffverarbeiter. Hören wir, im ersten Quartal, da hatten wir gesehen, das erste Quartal hat den Turnaround gebracht. Jetzt schauen wir uns die Zahlen zum zweiten Quartal an und damit zum Halbjahr. Hat Q2 das bestätigt?
Ja, Q2 hat diesen ersten positiven Trend bestätigt. Wir hatten ja doch zwei deutlich negative Quartale im letzten Jahr. Und erfreulich ist, dass sich auf der EBIT-Linie das Ergebnis stabilisiert bis leicht verbessert hat. Natürlich ist das weinende Auge dabei, dass wir auf der Nettoergebnisseite nach wie vor negativ unterwegs sind und wir hier im zweiten Halbjahr dran arbeiten müssen.
Die Zahlen bringen Sie mal kurz, damit wir wissen, worum es geht. Der Umsatz im ersten Quartal steigt auf knapp 350 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 3%. Das EBIT hatten Sie auch angesprochen. Das stieg dann im Vergleich von 300.000 auf jetzt 3,5 Millionen. Wie kommt das jetzt eigentlich, dass das Ergebnis so viel deutlicher steigt als der Umsatz?
Naja, wir hatten ja kommuniziert, dass wir deutliche Probleme in zwei Werken hatten. Hier sind wir noch nicht am Ende, aber eines hat sich doch deutlich stabilisiert innerhalb des ersten Halbjahres. Das zweite stellt uns noch vor größere Herausforderungen, wenngleich wir im Juli hier eine Stabilisierung der Lieferfähigkeit erreicht hatten und wir daher auch für das zweite Halbjahr auch in diesem Werk optimistischer unterwegs sind. Und das wirkt sich natürlich vorsichtig und leicht auf unsere Ertragslage aus. Das ist der positive Teil.
Es klang das so, als ob der Satz noch weitergeht.
Ja, natürlich gibt es auch diverse negative Einflussfaktoren. Wir haben auch in unserem Werk in England, wo wir ja große Investitionen haben, wir bauen dort das Kernwerk deutlich aus und erweitern das um einen Spritzgussbereich. Wir erstellen zwei zusätzliche Sequence Center in UK und natürlich fallen hier auch Vorlaufkosten an in Vorbereitung für die ersten Launches. Auch dieser erste Launch erfolgt im Herbst diesen Jahres und natürlich ist das auch ein negativer Teil, der unsere Ertragslage belastet momentan, wenngleich für einen guten Zweck.
Wie ist denn jetzt die Situation? Ich erinnere mich an Gespräche in Corona, nach Corona, Lieferketten, wo sie teilweise so die Hände fast vom Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, ich kann überhaupt nicht planen. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche an Umsatz reinkommt. Diese Situation hat sich verbessert.
Die Situation hat sich augenscheinlich verbessert, weil das Gesamtumsatzniveau etwas stabiler ist. Was wir schon sehen, ist, dass es auf einzelnen Produkten massive Verschiebungen zwischen den Produkten gibt. Also jetzt aktuell natürlich das Thema Elektromobilität, das massiv zurückfällt entgegen der Erwartungen. Auf der anderen Seite gibt es Produkte, die im Verbrenner wieder besser laufen als geplant, sodass eigentlich das Gesamtumsatzniveau planbar ist. Auf der Einzelproduktebene, auf der Kapazitätsplanung der Anlage für bestimmte Werke hat das natürlich schon im Einzelnen eher unplanbare Auswirkungen, aber definitiv nicht mehr in dieser Kurzfristigkeit, wie wir es hier vor einigen Jahren hatten. Also die Reaktionszeit ist etwas größer, als das in der Vergangenheit war. Mit dem kann man umgehen.
Sie haben die Nettozahlen angesprochen. Also ist ja auch immer wichtig, was unterm Strich rauskommt. Da steht nach wie vor ein Verlust. Aber der Gesamtverlust hat sich reduziert von etwa 3,7 auf 2,7 Millionen. Wie geht denn das weiter? Also zunächst einmal Status quo. Was ist das für ein Signal? Schlagen Sie sich auf die Schultern? Wir sind auf dem richtigen Weg? Oder sagen Sie, es ist aber immer noch Minus?
Definitiv ist überwiegend das weinende Auge. Mit einem negativen Nettoergebnis kann man nicht zufrieden sein. Das Positive ist, wie gesagt, wir bekommen die beiden Werke, die wirklich unter Feuer standen, raus. Das ist gut. Das beschert uns auch etwas Zuversicht für das zweite Halbjahr, was wir auch im Ausblick erwähnen, dass wir doch nur mal mit 2-3% EBIT-Marge rechnen im Gesamtjahr. Das wäre noch mal eine Steigerung gegenüber heute. Ja, und so gibt es eben ein weinendes und ein lachendes Auge.
Was ist denn dann am Ende des Jahres? Weinen oder lachen? Also geplanter Umsatz in der Größenordnung von 660 Millionen bis 710 Millionen Euro. Gleichzeitig dann auch die Marge, die Sie planen, von rund 2-3%. Ich bin ja jetzt kein Fachmann, aber für schwarze Zahlen reicht das noch nicht, oder?
Naja, bei 2-3% EBIT würden wir schon ein positives Nettoergebnis auch erreichen und vor allem im zweiten Halbjahr auch ein deutlich positives Nettoergebnis, was uns dann die nachhaltige Ertragslage auf jeden Fall auf einem stabilen Niveau wäre.
Also ist das die schwarze Null, die berühmte, berüchtigte schwarze Null, oder ist das dann schon mehr, immer netto betrachtet?
Naja, bei sagen wir mal, 2% auf 700 Millionen wären irgendwo 14 herum. Wir haben ungefähr 10, 11 Millionen Euro Zinsbelastung. Das heißt, es wäre eine schwarze Nettoergebnis Null auf Gesamtjahr, aber natürlich auf dem Halbjahr schon besser und nach vorne hin noch mit Potenzial, sodass ich dann auf jeden Fall sehr optimistisch nach vorne schauen würde.
Also das heißt, mit meiner Einschätzung lag ich falsch. Das wird reichen zu positiven Zahlen, wenn es auch nur ein wenig ist. Also am Ende des Jahres stehen dann positive Zahlen. Finanzergebnis hatten Sie angesprochen, jetzt zum Halbjahr minus 5,8 Millionen. Das Finanzergebnis ist negativ und das Minus ist größer geworden. Wie kommt jetzt das? Sind das die gestiegenen Zinsen?
Gut, das sind die gestiegenen Zinsen. Wir hatten ja eine Refinanzierung unserer hinfälligen Schuldscheindarlehen, die zum Teil noch fix verzinst waren. Und wir irgendwo bei 1% lagen und wir halt jetzt mit den Neuverzinsungen irgendwo auf 6-7% liegen. Und das macht natürlich einen erheblichen Unterschied aus, auch wenn unsere Nettofinanzverbindlichkeit sogar gesunken sind.
Mhm. In dem Zusammenhang gab es auch einen Deal mit Ihrem Vater, mit dem Gründer und Aufsichtsratsvorsitzenden der Politik, mit Friedrich. Der hat das Werk in Hörsching gekauft und Sie brauchen ja Werke und ihn dann wieder vermietet. Erzählen Sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie funktioniert denn so ein Deal?
Naja, grundsätzlich war es Teil der Gesamtfinanzierungsstruktur. Das war ja Herbst letzten Jahres. Gesamte Automotive-Ausblick war nicht besonders berühmt. Die Zinsbelastung stieg, die Banken waren zurückhaltend. War natürlich ein herausforderndes Timing für eine Refinanzierung in der Höhe von 80 Millionen Euro, um diese Schuldscheindarlehen refinanzieren zu können. Und als Teil dieser Transaktion und als Commitment der Kernaktionäre hatten wir dann diese Transaktion beschlossen und gesagt, auch wir nehmen 20 Millionen Euro in die Hand, erwerben das Werk als Sale und Leaseback in Hörsching und damit kam es dazu.
Mhm. Hat das auch steuerliche Themen? Hat das vielleicht sogar einen steuerlichen Vorteil, wenn man sowas macht?
Nein, eher im Gegenteil. Es war von der Struktur her herausfordernd, dass wir keinen steuerlichen Nachteil hatten aufgrund der Anlagenbuchwerte, richtig.
Wie entwickelt sich denn eigentlich jetzt der Markt? Wie entwickelt sich die Auftragslage? Sie sagten ja eingangs, ja, das ist noch so ein bisschen tricky. Es gibt das Thema Elektromobilität, wo die ganze Welt drauf gesetzt hat. Und jetzt merkt man, oh, jetzt fallen da die Förderungen weg und eigentlich will der Kunde gar kein Elektroauto, aber das ist ja auch ein Thema, was sich entwickelt, dem man auch Zeit geben muss, solange man sie hat. Jetzt geht das Ganze wieder zurück in Richtung Verbrenner. Ihnen kann das ja dann eigentlich wurscht sein, oder?
Naja, wurscht auf gut österreichisch ist es nicht aufgrund der Planbarkeit. Wir haben Investitionen ausgelöst. Diese Investitionen sind zum Teil jetzt eben nicht belegt. Andere führt es wiederum unter Umständen zu Engpässen, weil man mit diesen Mengen nicht mehr geplant hat. Also das ist nicht ganz trivial. Mittelfristig haben Sie recht, durch unser Produktportfolio und unsere Steuerung sind wir hier weniger abhängig von der Art des Antriebsstrangs. Wenn mehr Elektromobilität, haben wir Anlagen und Produkte, wo wir diese Produkte fertigen können. Auf der anderen Seite sind wir genauso froh, wenn sich der Verbrenner etwas verlängert. Gerade bei Laufzeitverlängerungen sind das eher dann keine Neuinvestitionen, was sich wieder auf den Cashflow auswirkt. Also im Großen und Ganzen haben Sie absolut recht, können wir mit beiden Entwicklungen leben. Wir hätten gerne ein bisschen mehr Planbarkeit, aber man kann sich nicht alles wünschen. Von der Marktentwicklung selbst sehen wir ein bisschen ein ambivalentes Bild. Wir haben auf dem Pkw-Segment zwar steigende, leicht steigende Zulassungszahlen, auf der anderen Seite mit unseren Werken in Europa haben wir doch deutlich negative Produktionszahlen der Pkw-Werke in Europa. Wir konnten trotz dieses negativen Trends unsere Umsätze in diesem Teilsegment leicht erhöhen. Das ist positiv gegenüber dem Markt. Aber wie sich das weiterentwickelt, beachten wir mit Sicherheit, wie die ganze Industrie, mit Sorge. Das Nutzfahrzeugsegment ist deutlich rückläufig gegenüber, zugegeben, einem sehr guten Vorjahr. Sowohl im Lkw-Bereich als auch im landwirtschaftlichen Bereich, insbesondere im zweiten Quartal. Ja, Es bleibt zu beobachten, was sich tut. Kompensiert wird das, dieser negative Trend bei uns im Bereich Smart Plastics, der wirklich erfreulich ist. Da hatten wir ja doch die letzten Jahre, lagen wir deutlich unter den Erwartungen, wo wir in diesem Jahr signifikant zulegen konnten. Das kompensiert auch das eine oder andere aus dem Automotive-Geschäft.
Der schlaue Plastik?
Smart Plastics, ja, es sind intelligente Kunststofflösungen, auch außerhalb der Automobilindustrie.
Ach, die Lösungen sind dann, also nicht, dass der Kunststoff irgendwas kann, sondern quasi der Einsatzbereich dann.
Richtig, genau. Wir sind ja unter dem Titel Polytec Solution Force auf dem Markt und sind somit der Ansprechpartner für sämtliche Industrien, wenn es um Kunststofflösungen geht, um hier intelligente Produkte zu fertigen, weniger im Sinne einer elektronischen Kompetenz, aber in Richtung des Produkts, der Auslegung, der Materialwahl, wo wir hier ja sehr große Flexibilität in der Technologie bieten können.
Nochmal das Kernthema mit der Automobilindustrie, wo ich so ein bisschen flapsig gesagt habe, eigentlich kann es ja wurscht sein, ob das jetzt Elektrofahrzeuge sind oder ob es Verbrenner sind, Kunststoff ist Kunststoff. Erklären Sie doch mal einem Ingenieur, der eine Zeit lang in der Automobilindustrie gearbeitet hat, was das jetzt für Sie als Hersteller bedeutet, außer jetzt das Thema Planbarkeit, darüber hatten wir gesprochen. Aber aus technischer Sicht, ob jetzt ein Kunststoffteil für ein Elektroauto gebraucht wird oder für einen Verbrenner?
Es gibt natürlich ein Produktportfolio, da ist es egal. Wenn ich einen Pkw-Stoßfänger nehme, ist es im Prinzip egal. Da gibt es viele Bauteile, die komplett antriebsunabhängig sind. Wenn Sie aber für ein Fahrzeug in Elektro geplant sind, ich kann nicht einen Stoßfänger für ein Auto X für ein anderes verwenden. Insofern hat das auch wieder indirekt Auswirkungen auch auf antriebsunabhängige Komponenten.
Ist das dann eine Zulassungsgeschichte, dass also ein Zulassungsamt gesagt hat, dieser Stoßfänger, diese Stoßstange ist eben für dieses Modell entwickelt und jetzt kannst du nicht einfach sagen, okay, auf der Maschine baue ich jetzt eins für einen Verbrenner.
Der sieht ja komplett anders aus, das sind andere Werkzeuge, also das ist ein komplett anderes Produkt. Dann haben wir Produkte, die sind antriebsspezifisch, weil sie genau für den Elektromobilitätsstrang sind. Die sind zwar ähnlich, aber wiederum andere Anlagen, andere Werkzeuge. Also man kann hier nicht beliebig hin und her switchen. Das größere Problem ist aber den Aufwand, den man betreibt, um wirklich neue Produkte zu entwickeln. Wir hatten öfters über das Thema Batteriemodul gesprochen, wo wir sehr viel Aufwand in die Vorentwicklung auch gelegt haben, um hier ein Kunststoffbatteriemodul zu entwickeln. Dadurch, dass jetzt sämtliche Hersteller die neuen Plattformen eher mal verschieben, vielleicht sogar streichen, mal abwarten und eher mal mit den bestehenden Technologien weiterarbeiten, wird es uns treffen, dass diese Vorentwicklungen nicht sehr rasch zur Serienreife kommen, obwohl wir uns hier sehr viel erhofft hatten. Das ist etwas, wo man sich auch in weiterer Zukunft fragen muss, wie viel Vorleistung kann ich mir in dieser Industrie leisten, wenn die Investitionssicherheit immer geringer und geringer wird. Ich glaube, das ist das viel größere Problem für die Industrie, als ob in der laufenden Serie jetzt das bisschen Anteil an Elektromobilität bisher stärker oder weniger stark wächst. Die Planbarkeit, kurz- und mittelfristig, ist eher das, was uns Sorgen macht in einem hohen Zinsumfeld und eben mit der Frage der Investitionssicherheit zusammenhängend.
Aber trotzdem, der Aussagekern in Ihrem Halbjahresbericht ist ja, dass Sie mittelfristig strategisch gut aufgestellt sich sehen, um eben diesen Wandel in der Automobilindustrie umzuwandeln für sich in steigenden wirtschaftlichen Erfolg. Wie geht das genau? Wie können Sie diese Aufgabe lösen?
Warum wir uns hier gut positioniert sehen, ist der Vorteil, den wir als eines der wenigen Unternehmen haben, dass wir quasi jede Kunststofftechnologie abbilden können. Und das führt uns natürlich schon in der Flexibilität für neue Lösungen, also gerade wenn der Markt unsicher ist und es neue Produkte und Innovationen braucht, haben wir hier eine Flexibilität, mit unterschiedlichen Technologien smarte Lösungen anbieten zu können. Das macht uns zuversichtlich. Das war jetzt auf der einen Seite das Batteriemodul. Das mag jetzt eine Enttäuschung sein, aber ich glaube nicht und niemand glaubt, dass die Elektromobilität vom Tisch ist. Es ist nur eine Verzögerung. Und man kann jetzt nicht 17 verschiedene Pferde bereiten und hoffen, dass eines davon etwas wird, sondern man muss sich schon sehr spezifisch aussuchen, wo haben wir eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit oder entsprechende Vereinbarungen auch mit den Kunden treffen und sagen, okay, im guten Glauben ist nur mehr weniger möglich, als das in der Vergangenheit war. Und das ist eine Herausforderung, der stellen wir uns. Die Marktposition haben wir bewiesen, dass wir mit unseren Kunden Vereinbarungen finden, die in einem schwierigen Umfeld ein Vorankommen erlauben. Und deswegen lassen wir uns nicht davon abbringen, dass wir mit einem gesunden Realismus, aber durchaus einem validen Optimismus in die Zukunft blicken.
Q1 der Turnaround, Q2 hat das bestätigt, die Politik auf dem richtigen Weg. Der Vorstandsvorsitzende Markus Huemer, danke fürs Interview.
Vielen Dank, Herr Groß.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.